AMZ On Air, der Podcast für den Independent Aftermarket.
Herzlich willkommen zum Podcast AMZ On Air, dem Audioformat der Aftermarket-Zeitschrift. Mein Name ist Martin Schachtner und ich habe mich heute in die schöne Pfalz begeben, nach Kaiserslautern, um Herrn Michael Saito von der gleichnamigen AG zu interviewen. Wie gewohnt dreht es sich auch diesmal um das Ersatzteil und um die Service- und Automobilreparaturbranche. Zudem decken wir die Nutzfahrzeugwelt ab. Die Hörer, Herr Saito, erfahren immer ganz gern was über den Gesprächspartner. Dürfte ich Sie bitten, uns kurz zu erklären, unseren Hörern kurz zu erklären, warum wir uns unterhalten. Was macht Sie zu einem wichtigen Akteur in der After-Sales im freien Aftermarket-Bereich?
Als erstes würde ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Michael Seidorf, 48 Jahre, bin Vorstand von der Seidorf AG. Wir sind eigentlich unter dem Label Tire 24, glaube ich, mehr bekannt wie unter Seidorf AG. Und ja, was macht uns besonders? Uns macht eigentlich nichts besonders. Wir machen unseren Job. Wir versuchen, für den Kunden da zu sein. Wir versuchen, eine Einkaufsplattform zu entwickeln, immer wieder weiterzuentwickeln. Wir machen das seit 20 Jahren, damit Autounternehmen im Automobilbereich, Reifenhändler, Werkstätten, Waren einkaufen können. Wir haben mit dem Reifen angefangen, ganz viele Jahre, und haben jetzt seit 3 Jahren auch Autoersatzteile, OE sowie OEM-Teile, und entwickeln uns da auch ganz stark, sehr stark sogar weiter.
Das war eine neue Entwicklung. Also als Reifenplattform oder als Betreiber eines Reifenmarktplatzes kennt man sie in der Branche schon relativ lange. Die Geschichte mit den Ersatzteilen ist verhältnismäßig neu. Neu ist auch der Name, der sich gewandelt hat. Also ich glaube, Sie sind jetzt als Alsura bekannt. Früher war es Tire 24. Ist das auch eine Form der Weiterentwicklung dann gewesen? Ist das ein Zeichen nach außen?
Wir haben immer Tire 24 gehießen und haben immer Reifen über unsere Plattform vertickert. Und wir haben relativ früh angefangen, uns horizontal, vertikal zu entwickeln. Das ist einmal in andere Länder und in andere Branchen. Und hatten aber immer wieder die Schwierigkeiten, dass Leute im Autohaus gesagt haben, du weißt, mit Reifen habe ich nicht so viel zu tun. Wir haben einen guten Partner, Continental zum Beispiel, und es klappt alles und wir brauchen keine Reifen. Und da konnten wir so gut reden, wie wir wollten. Wir hatten keine Chance, da reinzukommen. Wir hatten dann uns überlegt, wie nennen wir uns? Wir haben eine Abstimmung gemacht. Die meisten Mitarbeiter hatten gesagt, komm, nimm doch deinen Nachname. Er ist nicht ganz gewöhnlich und wir probieren das. Allerdings wollte ich nicht so die Plattform nennen. Das war dann nicht so meins. Und wir hatten nach einem Fantasienamen letztendlich gesucht. Und dabei ist Alsura rausgekommen.
Also Popular Demand sozusagen. Sie haben das demokratisch abstimmen lassen, Vorschläge eingeholt und dann kam Alsura raus.
Das ist ja. Nein, das war eigentlich ganz anders.
Ganz anders?
Ja, im Sommer lebe ich in Spanien, in Javier. Das ist zwischen Valencia und Alicante so grob. Und immer wenn ich dort auf der Strecke unterwegs bin zum Flughafen, also von meinem Wohnhaus zum Flughafen nach Valencia, ist ein Ort, der heißt Alsira. Und so ist quasi der Name entstanden. Und nicht nur der Name, sondern auf derselben Strecke ist dann auch Oliva. Meine Tochter heißt zum Beispiel Olivia. Und so ist dann Alsura quasi entstanden. Reiner Fantasiename, aber auf der Strecke, auf der Autobahn in Spanien entstanden.
Also kreatives Pflaster Spanien für Sie.
Ja, genau. Kann man so sagen.
Kriegen Sie viele Anregungen. Ich bin natürlich gekommen, um E-Commerce zu besprechen mit Ihnen. Das ist Ihre Kernkompetenz, das ist Ihr Geschäft. Wie erklären sich das gesteigerte Interesse? Also man sagt immer Corona-Zeit, da ist ziemlich viel, da sind die Leute zu Hause geblieben, da wurden Sachen bestellt im Netz, online, aber das kann ja nicht an allem schuld sein.
Wir sind im B2B-Bereich unterwegs, da ist die Sache anders heraus. Es ist so, dass in der Vergangenheit Werkstätten über Wessels Müller und Co. eingekauft haben. Die Belieferung, die funktionierte, das hat alles super geklappt. Und ich glaube, dass es auch heute noch super klappt. Und also, die haben super Job gemacht, dass die 6-mal, 8-mal, keine Ahnung wie oft am Tag beliefern. Allerdings kostet es Geld und es kostet richtig Geld. Die Marge in dem Bereich ist immens hoch. Der Preis, wo die Werkstatt bezahlt für ein Produkt, ist viel höher wie die Preise, die bei uns auf der Plattform sind, wo der ganze 6-mal am Tag Belieferungsservice einfach nicht mehr dabei ist. Und wir haben das sehr früh erkannt, dass wir da in den Markt einsteigen könnten, hatten aber mit unserem Wachstum einfach so viel zu tun, dass wir letztendlich keine Zeit hatten, uns in dem Segment wirklich zu festigen. Und das haben wir dann jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren, wo wir da aktiv angefangen haben, wo ich dann ein eigenes Team aufgebaut habe für Ersatzteile und hier wachsen. Und Erfolg zeigt, dass es letztendlich richtig war.
Also das Feedback aus dem Markt ist positiv, höre ich jetzt raus. Sie sind zufrieden mit dem Geschäft. Was gibt's trotzdem bei Verkäufern und bei Einkäufern gegebenenfalls noch für Hindernisse, für einen Hemmschuh, wenn man sagt, E-Commerce-Plattform, da lasse ich die Finger davon. Und wie begegnen Sie diesen Vorbehalten?
Es wird ja sehr viel, wenn über Internetkäufe gesprochen wird, wird ja sehr viel auch bei Ersatzteilen. Wenn ich Autobild jetzt vorletzte Ausgabe, aber bitte die Finger weglassen von Billig-Internetteilen. Das ist so die grundsätzliche Aussage, die man hört. Billig, lass die Finger von Billig-Internetteilen. Und jetzt ist das Billig-Internetteil quasi das exakt selbe Teil. Es ist ein Bosch-Teil, es ist ein Hela-Teil, es ist ein ATE-Teil. Das Produkt ist so viel billiger, dass Leute das manchmal nicht glauben. Und dass dann die Quote, das sehen wir im Käuferverhalten, extrem ist, dass wenn jemand mal kauft, dann ist erstmal eine Pause, dann schaut er, ob das wirklich funktioniert. Und dann haben wir den in der Regel als Kunde. Mhm.
Bei den Teilen kommen die verdeckten Kosten hinzu. Also dass das Teil geliefert wird, ist eine Sache. Dass das Teil mehrmals am Tag die Werkstatt potenziell angeliefert wird in der Werkstatt, ist eine andere Sache. Die Teileidentifizierung ist ja ein wichtiges Begleitelement, ein Begleitumstand, weswegen man auch gewillt ist, mehr auszugeben. Ich glaube, dass man das somit auch erklären könnte, dass die Leute dann...
Die Teileidentifikation erfolgt bei uns über TechAllianz-Datenbank, wie die meisten Kataloge auch. Also das heißt, wir unterscheiden uns da eigentlich nicht. Meistens wird aber über die tatsächliche Nummer gesucht und dann habe ich einen 1-zu-1-Vergleich. Das heißt, ich suche einen Bosch-Teil und habe das Bosch-Teil, für das ich mich vorher schon entschieden habe, einfach 30% billiger. Und in der Regel, wenn wir ehrlich sind, ist es ja nicht notwendig, dasselbe Teil auch 6-mal am Tag geliefert zu bekommen, sondern wenn ich meinem Kunden sage, okay, willst du morgen für eine Inspektion vorbeikommen oder übermorgen für die Reparatur von deinem Fahrzeug, hat da keiner was dagegen und ich habe als Werkstatt einfach 30% mehr Marge.
Alles eine Frage der Planung und wenn man natürlich über die richtige Nummer sucht, dann
gibt's kein Problem.
Deswegen ist es ein relativ beliebtes Instrument mittlerweile geworden. Wir sehen es auch daran, dass die Automobilindustrie und viele andere Bereiche und viele andere Branchen eigene Plattformen ins Netz stellen. Wie nehmen Sie das auf?
Soll ich Ihnen sagen, dass ich mich nicht dafür interessiere?
Das ist eine gute Antwort.
Das Einzige, was ich mich interessiere, dass unser Kunde zufrieden ist. Die anderen können machen, was sie wollen. Und die werden auch machen, was die wollen. Und jede Minute, wo ich mich damit befasse, irgendwie zu schauen, was andere machen, habe ich die Minuten weniger Zeit, mich darum zu kümmern, was meine Kunden wollen.
Das Gleiche gilt dann vermutlich auch für die Tech-Industrie. Also da gibt es ja auch...
Tech-Industrie?
Ja, die Tech-Industrie, also ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber die sind ja schon ein bisschen länger in der Branche, da gibt es ja auch große amerikanische aus Seattle zum Beispiel.
Oder eBay oder
so. Sie haben es gesagt, genau.
Dafür interessiere ich mich. Also ich bin auf vielen Tech-Events, um neue Technologien mitzubekommen, um letztendlich dann dem Kunden dieses wiederzugeben. Relativ easy. Also dafür interessiere ich mich. Und ich interessiere mich aber zum Beispiel nicht oder ich beobachte nicht, wie viel Produkte bei eBay, Amazon oder Allegro oder anderen Plattformen verkauft werden. Das ist nicht so mein Thema, sondern ich interessiere mich für die Technologie, die dann Vorteile für meinen Kunden wiederbringen, aber nicht für das Geschäft, was diese machen.
Das Geschäft ist auch zu groß bei denen. Aber lassen Sie uns jetzt nochmal kurz über die Technologie sprechen. Sie sagen, dass Sie auf Tech-Veranstaltungen gehen. Da fühlen Sie sich ja auch zu Hause, denke ich mal. Das ist ja dort, wo Sie herkommen. Was sind das für Technologien, die man da gegebenenfalls abschauen könnte oder wo man sich...
Kundenfokussiertes Marketing zum Beispiel. Das ist ein Thema, wo wir jetzt seit sehr vielen Jahren dran arbeiten, um das immer mehr zu perfektionieren, um wirklich, ich mache mal ein Beispiel, der Mercedes-Werkstatt oder die Werkstatt, die sich auf Mercedes Oldtimer spezialisiert hat, ein individuelles Marketing zu bieten und auch ein individuelles User Interface. Das heißt, ab 1.7. haben wir eine neue Version, ist jetzt nach 20 Jahren unser größtes Relaunch, was wir haben. Und da ist der Fokus tatsächlich auf Fokussierung auf segmentierte Kundengruppen. Und da gehen wir so tief, dass wir sagen, der Mercedes-Oldtimer-Spezialist oder der Lackierer, der sich auf Speziallackierungen spezialisiert hat, die Lackierwerkstatt, die wird ein individuelles Frontend haben, wo nur für den zugeschnitten ist. Also kein Standard-Frontend mehr, dass ich Mercedes-Teile bei einem Opel-Händler als erstes sehe, sondern tatsächlich der Opel-Händler wird nicht mehr auswählen müssen, dass er für Opel irgendwelche Teile suchen muss. Das Zweite, was mich in dem Tech-Bereich fasziniert hat die letzten Jahre, die Art und Weise von modernem Marketing, Podcast zum Beispiel, finde ich hochinteressant, um sowas mal in der Zeit zu konsumieren, Nachrichten zu konsumieren. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe zum Beispiel, so mache ich das ganz gerne. Wir haben für uns aber auch festgestellt, dass die Kundschaft oder die Zielgruppe von uns sehr weit weg ist, noch von dem digitalen Marketing, haben wieder Field Manager eingestellt. Das heißt, wir hatten früher an die 100 Field Manager, wo wirklich vor Ort waren. Wir haben die dann abgebaut und haben jetzt wieder aufgebaut, um auch wirklich in jedem Gebiet eben wieder einen Ansprechpartner zu haben, wenn eine Werkstatt oder ein Autohaus Probleme hat mit Bedienung, dass jemand vor Ort ist und helfen kann.
Mhm. Sie haben jetzt Field Manager gesagt, das heißt so Außendienstmitarbeiter, die dann beim Werkstattkunden oder beim Reifenhandel vor Ort sind. Dankeschön. Sie haben den Relaunch angesprochen, das ist ja interessant. Wann können wir da mit rechnen oder wann sieht man das?
1.7. Mhm.
Dürfen wir aber schon drüber sprechen.
Ja.
Haben wir schon gemacht.
Genau. Ja, wir haben uns immer mehr fokussiert. Einmal, das sind zwei Hauptkriterien, wo wir hier uns fokussiert haben. Und die Fokussierung, die geht seit einigen Jahren genau in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen günstigste Beschaffungsplattform sein oder schnellste. Beides zusammen ist immer sehr schwierig und das mit einer extrem hohen Qualität. Und da unterscheiden wir uns auch gegenüber den anderen Marktplattformbetreibern, dass wir wirklich versuchen, jeden Auftrag auszuführen und wollen damit wirklich günstigster Anbieter sein oder schnellster und haben da quasi die Möglichkeit mit günstigsten, dass wir sagen, die Ware liegt in Polen, in Spanien irgendwo. Irgendeiner hat noch einen Turbolader von dieser Marke in neu und dann muss ich eben 2 Tage warten, hab den aber dann wirklich ganz günstig oder ich bin der Schnellste und bekomme die Ware innerhalb von 90 Minuten geliefert. Also Zeitfenster 90 Minuten bis 3 Tage und dann kann der Kunde mit einem Klick auswählen, will ich sehr günstig, immer vom identischen Produkt oder ist mir die Zeit wichtiger wie eine Ersparnis.
Mhm. Plausibel. Sie haben jetzt auch gesagt, dass sich die Anmutung der Seite ändert, dass die zugeschnitten ist auf den jeweiligen Nutzer sozusagen. Wie kann man das machen und was versprechen Sie sich da davon?
Wir haben unsere Fields Manager, wir haben da eine App entwickelt. Wenn die bei einem Besuch von einem Kunden sind, wird diese richtig analysiert. Also nicht über digitales Marketing, wie Facebook das macht, also sagt, du müsstest so alt sein und durch digitale Fingerprint wird der User identifiziert. Das haben wir bei den Betrieben nicht, weil da unterschiedliche Menschen am PC arbeiten. Da habe ich keinen klassischen Fingerprint vom Online-Marketing, den ich verwenden kann. Kann ich zwar, aber da liege ich zu oft falsch. Das haben wir probiert. Das hat zu Fehllieferungen geführt. Wir fahren in ein Autohaus und sagen, welche Marken machst du? Welcher Partner bist du? Bist du Bosch-Partner? Bist du ATE-Partner? Wie viele Hebebühnen hast du? Machst du TÜV? Ja oder nein? Welche Marken sind? Bist du Oldtimer-Spezialist? Was machst du denn genau im Detail? Da haben die einen vorkonfigurierten Fragebogen, wo die Fields Manager, die Außendienstler ausfüllen und der wird praktisch permanent gepflegt durch das User-Verhalten des jeweiligen Benutzers und darauf haben wir dann auf der anderen Seite verschiedene Frontends, die dann eingespielt werden und Funktionen ein- oder ausgeblendet werden, beziehungsweise priorisiert werden. Also voll dynamisches Frontend.
Ja, bin ich gespannt, wie das aussieht. Wir haben jetzt vorher über die Marktbegleiter gesprochen, die Sie nicht interessieren, also aus der Industrie kommen. Das würde zu viel Zeit kosten, haben Sie ja wahrerweise gesagt. Und die Tech-Industrie, die Sie sehr wohl interessieren. Jetzt gibt's auch aus dem Teilehandel, haben wir mitbekommen, E-Commerce, Avancen. Man hat früher teilen können zwischen gewerbliche Kunde, der einkauft und Endkunde, der einkauft. Also das sogenannte B2B, Business-to-Business-Modell und das B2C-Modell. Sie machen ja auch ein Business-to-Business-Modell. Aber kann man da sagen, oder gibt es eine Entwicklung Ihrer Meinung nach, dass sich diese Grenze, diese starre Grenze auflöst?
Es gibt einige B2C-Händler, die bereits bei uns Ware abbilden. Allerdings ist es tatsächlich so, dass erfahrungsgemäß haben die massiv Probleme damit. Ich sehe das aus der Vergangenheit so, dass Leute oder Unternehmen, die B2B gemacht haben, klassische Großhändler, dass die verpasst haben, Funktionalitäten oder Mindset von E-Commerce übernommen haben. Das haben die schlicht vergessen, würde ich sagen. Kundenfokussierung wurde vergessen. Es wurde vergessen, dass der Kunde Rückgaberechte hat im B2C. Und ich bin es gewohnt. Das ist ja am Ende doch der Mensch, der etwas zurückgeben will. Und ich kann überall alles bestellen. Und nur im B2B kann ich es nicht einfach so zurückgeben. Weil die sagen, ja, du bist jetzt ein Händler und jetzt darfst du auf einmal nicht mehr. Und das wurde verpasst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat der Händler andere Bedürfnisse wie der Endkunde. Und ich glaube, dass ich als B2C E-Commerce Shop mehr kompatibel bin zu dem modernen Händler, der einkauft, wie der alte Großhändler, der 100 Jahre Erfahrung hat im B2B-Segment. Aber ich glaube auch, dass ein reiner B2C-Händler nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse 100% abzudecken von einem B2B-Händler. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder große, auch im Reifenbereich, die größten B2C-Verkäufer bei uns als Anbieter dabei gehabt. Alle gar hatten irgendwelche Probleme. Es war nie optimal. Und das ist, glaube ich, auch die Chance, die wir aufgefasst haben vor Jahren schon, dass wir gesagt haben, wir machen das E-Commerce, wir machen Standardisierung zum Beispiel. Das ist ganz klar B2C-Denken. Bei uns kann man anrufen. Extrem wichtig bei uns, dass Menschen bei uns anrufen können. Und zwar von 7 bis 7 Uhr abends. Und wir haben eine Erreichbarkeit von nahezu 100%. Und nicht wie beim Großhändler, wir geben zwar eine Nummer an, aber wir wollen gar nicht, dass er anruft, weil der nervt ja eh nur der Kunde. Das gibt's bei uns nicht. Der Kunde ist unser bestes Gut. Und das liegt aber auch daran, weil wir sonst nichts haben. Wir haben ja keine Ware, wir haben kein Lager. Wir haben nur Kunden und unsere Software. Und da ist es wesentlich einfach, sich nur auf den Kunden zu fokussieren. Im Vergleich zu Logistik, Einkäufen, Marken, denen ich was versprochen habe, Marken, die ich selbst aufbauen will, Margen. Wir haben keine Marge. Wir können keine Marge verbessern, indem wir mehr einkaufen, unser Lager vollknallen. Das macht bei uns keinen Sinn. Das heißt, die Energie, die bei uns fließt, die fließt immer in Richtung Konsumer, sprich Händler.
Mhm. Sie haben jetzt von dem E-Commerce-Mindset gesprochen. Da haben sich die Kundenfokussierung, haben sie genannt, und die Rückgaberechte. Ist es tatsächlich so essentiell?
Rückgaberechte, essentiell, nein. Aber wenn ich Ware bestelle, will ich die haben. Der hat kein Interesse. Das Einzige, was der Einkäufer will, Ware einkaufen zum guten Preis. Sonst will der nichts.
Das würde jetzt ja wieder für die Verschwimmung der Grenzen sprechen, weil das will man sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich. Könnte man jetzt formulieren, ohne daraus eine Frage formulieren zu wollen. Es ist nur eine Feststellung.
Ja, deswegen glaube ich auch, dass ein B2C-Händler, glaube ich, mehr Potenzial hat, dieses Geschäft zu machen, wie der alte B2B. Also ich glaube, dass ein guter B2C-Händler eher in der Lage ist, einen B2B-Markt zu übernehmen, wie dass ein alter Großhändler in der Lage ist, ein E-Commerce-System aufzubauen.
Mhm. Steile These, aber das da gibt es durchaus Gründe dafür. Da fällt mir ein, wenn wir von Erfolg auf dem B2C-Bereich sprechen, und eine der größten E-Commerce-Plattformen im Automotive-Sektor ist ja Autodoc. Und ich habe gehört, dass sich die Saito AG und Autodoc auch näher kommen. Kann man zu dieser Kooperation schon was sagen? Wo sind die Vorteile?
Wir haben keine Kooperation mit denen. Gut. Ich kenne die auch ehrlich gesagt nicht, außer vom Hörensagen. Die sind bei uns ganz normal als Lieferant gelistet und werden auch behandelt wie ein ganz normaler Lieferant. Mhm. Die werden von unserem Supplier-Manager-Team werden diese als Lieferant bei uns sind die gelistet.
Aber wenn man jetzt spekulieren würde, was es Autodoc bringen würde, dann könnte man sagen, dass die ein Auge auf den B2B-Bereich geworfen haben. Öffnen Sie sich solchen Gedanken oder stellen Sie sich solchen Gedanken oder ist es auch nicht weiter wichtig, weil das wäre wieder ein Gedanke zu viel, den Sie nicht auf Ihr Kerngeschäft fokussieren würden.
Genau, so ähnlich ist, so es. Ist es tatsächlich. Aber ja, genau.
Dann habe ich Ihr Mindset verstanden.
Genau, also es ist tatsächlich so, als das Thema aufkam und dann hatten wir intern so ein bisschen Flurfunk. Ja, aber wenn die jetzt auch B2B, sage ich, pass auf, ist relativ einfach, die bieten Ware an bei uns. Wenn Autodoc Ware bei uns verkauft, dann gibt es einen Grund, dass der Verbraucher, die Werkstatt, die Ware will. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Mhm. Und wenn Autodoc deswegen denkt, sie macht jetzt auch ein B2B-Portal, dann kann ich das eh nicht verhindern. Was ich aber nicht will, nur weil die etwas machen könnten, deswegen meinem Kunden keinen Vorteil geben. Und meine Kunden oder die Kunden, die Taya24 oder Azura.com nutzen, kaufen täglich bei Autodoc. Und es ist gut so, also wieder kundenorientiert. Unabhängig von politischen Entscheidungen oder politischem Mindset, ob die jetzt uns kopieren könnten oder nicht. Mhm.
In Ordnung. Dann kommen wir wieder zurück auf Ihr Unternehmen. Ich bin hier am Bahnhof angekommen und habe einen Bus gesehen, da steht Azura drauf. Wen möchten Sie damit gewinnen oder wen möchten Sie, was ist das Ziel dieses regionalen Marketing?
Wir sind in Kaiserslautern einer der größten Arbeitgeber und keiner kennt uns.
Das möchten Sie
ändern. Employer Branding. Mhm. Mhm.
Das heißt, im besten Falle schauen die danach, was Azura ist, kommen auf ihre Wen wir suchen Seite und also wenn man von Fachkräften spricht, weil Kaiserslautern hat da glaube ich auch eine Uni, also eine Fachhochschule, da würden sie dann talentierte Mitarbeiter bekommen, das ist so das.
Genau, wir haben so circa 100 Softwareentwickler bei mir hier in Kaiserslautern, also nicht in Kaiserslautern. Mhm. Und ich würde so grob schätzen, 30, 40 sind tatsächlich von Kaiserslautern und ich bin sehr froh, dass die bei mir sind. Mit denen kann man eng zusammenarbeiten. Die haben eine Bindung zu dem Produkt wesentlich mehr wie irgendjemand, der in irgendeinem Land sitzt und für uns arbeitet. Oder ich bilde mir ein, dass es so ist. Und wir haben einige junge Talente, die hier studiert haben. Und ich hätte gerne noch mehr von denen. Genau. Mhm. Deswegen lokales Employee Branding.
Das Motto heißt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, das haben Sie in der Pressemeldung, glaube ich, auch thematisiert, make money by doing what you love. Also Geld verdienen. Am besten mit dem, was einem auch Spaß macht und was einem gefällt. Zieht dieses Motto?
Weiß ich nicht. Nicht messbar. Aber es ist so, dass ich mein ganzes Leben lang, seit ich Taya24 mache, ein sehr großer Freund bin von Remote-Arbeit. Ich bin ein sehr großer Freund von extrem flexibler Arbeitszeit. Ich habe immer früher gesagt, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten. Und ich glaube, dass es einige gibt, die ähnlich denken wie ich. Und ich glaube, dass das die Überperformer sind.
Ich glaube auch, das war natürlich eine rhetorische Frage. Also jeder verdient ganz gern Geld damit, mit dem, was er macht und muss sich nicht dazu zwingen, ist ganz klar. Aber ich habe natürlich was im Hinterkopf, also diese User Experience, Spezialisten, Coder und IT-Spezialisten, die sucht gefühlt jeder. Jetzt ist es so, dass sie ja auch einen Fulfillment with Azura, eine Dienstleistung anbieten. Darüber möchte ich erstens ganz gern sprechen und zweitens natürlich auch, ob dann auch Mechaniker, Mechatroniker, Lagerspezialisten, Logistik-Spezialisten, ob die auch eine Heimat finden könnten in Kaiserslautern. Mhm.
Wir haben schon immer Produktspezialisten. Es ist immer ein Team, die wirklich auf das jeweilige Produkt zugestimmt sind. Wir haben Felgeningenieure, die dann nur für den Bereich Alufelgen zuständig sind, die dann genau wissen, warum hat eine Felge eine Einpresstiefe und warum ist die Einpresstiefe 35 mm. Wir haben das im Ersatzteilebereich und wir haben das im Reifenbereich. Also in den Kerngeschäften haben wir wirkliche Produktspezialisten. Wir haben Produktspezialisten für Maschinen, wo wir jetzt angefangen haben, Regalsysteme, dass wirklich jemand da ist, der Online-Konfiguratoren bauen kann, nicht coden kann, aber dem Coder sagen kann, auf was er achten muss, zum Beispiel. Und unser Support wird von denen auch unterstützt. Das heißt, die Werkstatt, die heute anruft und sagt, du, ich habe hier ein Auto mit irgendwelchen ausgefallenen Scheinwerfer oder ein Wohnmobil-Camper mit irgendwelchen Sonderreifen und ich blicke da nicht mehr durch wegen der Tragfähigkeit. Hast du eine Empfehlung, dann helfen wir tatsächlich weiter. Das sind wirkliche Produktprofis, die aus der Branche sind und die können hier auch unterkommen. Ja, stimmt. Mhm. Das Thema Fulfillment. Zweites Thema, wo eben angesprochen wurde, das kommt auch aus den Bedürfnissen letztendlich von Kunden und das ist Lieferantenseite und Kundenseite. Der Lieferant, das sind oft kleine Lieferanten, die gesagt haben, du, ich habe ein Riesenproblem, ich würde gern mitmachen, aber ich habe ein Problem damit, mit dem Warenversand in neuen Länder und mit dem schnellen Warenversand. Die Ware soll ja am nächsten Tag beim Kunden eigentlich sein. Ich brauche eine gute DPD-Anbindung oder GLS-Anbindung. Und so ist es entstanden. Ich hatte ja früher die AZEF Alurad GmbH, hatte ich mal ein paar Jahre in Besitz und habe da quasi Logistik und Produktion auch damals gelernt und hatte auch die Immobilie noch übrig. Und so ist das quasi entstanden, dass wir da angefangen haben, erstmal internationales Business, dass wir gesagt haben, Ware, die in einem Fremdland nicht verfügbar ist, bringen wir cross-border in das andere Land. Und das war so das Erste. Und das Zweite war dann das echte Fulfillment, dass wir gesagt haben, du als Spezialist von RDKS-Systemen, du bist nicht in der Lage, das nach neuen Ländern zu schicken und in der schnellen Qualität. Wir machen das für dich. Und so haben wir dann angefangen, eigene Logistik aufzubauen. Wir haben heute, ich habe die Lagerhalle verkauft, witzigerweise an Amazon. wir haben jetzt in einer anderen Immobilie, in einer eigenen 3000 Quadratmeter, wo wir das betreiben. Ja, ist so ein bisschen Test, aber es scheint gut zu schauen und wir planen gerade jetzt den zweiten und dritten Standort in Frankreich und in Spanien aufzubauen.
Herzlichen Dank für die Antworten. Dann kommen wir zum Ende oder dann sind wir zum Ende unseres Podcasts gekommen. War sehr informativ. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, also wenn wir uns in 5 Jahren wieder unterhalten, was wären dann so die Themen? Was denken Sie, wo entwickelt sich der Teilehandel hin? Wo entwickelt sich die Fachpresse gegebenenfalls hin? Wo entwickelt sich Teil24/Alsura hin?
Also was ich gelernt habe, dass die digitale Welt sich doch langsamer verändert, wie man so denkt. Wo wir vor 5 Jahren noch dachten, dass in Zukunft jeder online bestellt. Das war dann doch nicht so. Auch in dem normalen E-Commerce-Thema, was jetzt Corona-bedingt sehr stark gestiegen ist. Amazon hat jetzt das erste Mal kein Wachstum, Minus. Ich glaube, ich habe keine Aktien, die schlechter performen wie meine eBay-Aktien. Wir haben die letzten 2 Jahre, die besten 2 Jahre hinter uns. Wir haben einen ganz guten Job gemacht, glaube ich. Ich glaube, es wird trotzdem immer mehr online gehen. Ich glaube, es wird das Thema Kundenfokus ist ganz wichtig und auch wenn Sie jetzt sagen, was macht Presse, dann Kundenfokus ist auch jedem und überall Content zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass das so eine Richtung ist, die ich mir vorstellen kann. Ich glaube, dass Systeme miteinander verbunden werden. Ich würde behaupten, dass in 5 Jahren, dass dieses Podcast, wo wir hier aufnehmen, bei uns auf der Plattform anzuhören ist, dass es Sinn macht.
Sehr gerne.
Dort, wo der User ist, dass er sich dort auch den Konsum holen kann, letztendlich. Ich glaube auch, dass wenn es aber so sein wird, dass der Kunde bei euch auf der Webseite ist, dass er da einen Button hat, wo er bestellen kann, dass er die Bestellung von seinem iPhone machen kann. Ich glaube, dass das alles ein bisschen verschmilzt miteinander und dass es einfacher wird. Und das ist dafür will ich auch immer Technologie einsetzen. Es soll einfach werden. Es soll keine eine Hürde haben, online irgendwas bestellen zu können. Es muss einfacher sein, wie das, was ich mir jetzt vorstellen kann. Payment wird einfacher. Ich gehe in ein Geschäft, habe keine Kasse mehr. Sowas, glaube ich, wird kommen.
Mhm. Dankeschön für die umfangreiche Einschätzung. Ich bin froh, dass wir den Ball aufgenommen haben, den mit dem Podcast, den Sie jetzt auch gesagt haben, dass man sich Content dort holt, wo man gerade ist. Content/Know-how und Wissen. Und wir machen natürlich das weiter. Wir machen unsere Hausaufgaben und sprechen uns dann spätestens in 5 Jahren wieder zu einem neuen Podcast. Alles klar. Ich würde mich freuen, wenn es davor schon passiert.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.